Zur nächsten Sendung begrüßt Sie ganz herzlich Ihre Andrea Marti. Wir werden heute in der ersten von zwei Sendungen zum Thema Maria Siegerin in den Schlachten Gottes von Professor Dr. Johannes Stör beschenkt und heute geht es um Lepanto. Professor Dr. Johannes Stör ist Subsidiar in Köln. Vor seiner Emeritierung 1999 hat er eine Professur für Dogmatik und mittelalterliche Geistesgeschichte an der Gustav-Sievert-Akademie inne und war Leiter der Abteilung Katholische Theologie. Unter anderem ist Professor Johannes Stör Herausgeber des Mariologischen Jahrbuchs und er verfasst viele wissenschaftliche Veröffentlichungen, unter anderem Artikel im Marienlexikon und viele weitere. Und so begrüße ich Sie, Professor Dr. Johannes Stör, bei Radio Gloria ganz herzlich und wir freuen uns auf Ihr Referat.
Für mich ist es eine Freude, zu Ihnen sprechen zu dürfen und ich danke schon für Ihre Aufmerksamkeit. In unsicheren und stürmischen Zeiten hat die Christenheit ebenso wie in Zeiten eines schwierigen Neuaufbruchs immer wieder Zuflucht bei Maria gesucht und gefunden. Sie wird angerufen als Stern des Meeres, der zur Orientierung geht. Sie wird in den Ikonen verehrt als Hodegetria, als Wegweiserin zu Christus hin. Der Glaube an die Menschwerdung Gottes und der Marienglaube sind untrennbar miteinander verbunden. Wo aber Christus nur als reiner Gott gesehen oder als bloßer Mensch betrachtet wird, verliert auch Maria ihre Bedeutung. Und wenn man sich zur Gottesmutterschaft bekennt, dann hat man verstanden, dass Christus nicht nur ein Scheinleib angenommen hat, wie die Gnostiker behauptet haben, und auch nicht nur ein hervorragender Mensch war, wie die Arianer dachten. Die Lehre der Kirche über Christus, Maria und die Kirche hängen eng zusammen. Das lässt sich nicht nur durch positiv-theologische Begründungen aus Texten der Kirchenväter Konzilien oder durch spekulative Argumente aufweisen, sondern wird immer wieder auch durch eine Art Lebenslogik der christlichen Erfahrung bestätigt. Eine Abwendung von der Marienverehrung und Heiligenverehrung lässt praktisch immer auch die Verehrung Christi zum Problem werden und umgekehrt. Und dasselbe gilt von der Liebe zur Kirche. Der Glaube an eine wirkliche Inkarnation, Menschwerdung des ewigen Wortes, an den inkarnatorischen Charakter des Christentums ist das Fundament für uns. Nach der Auffassung der Kirchenväter sind an der Gestalt der Gottesmutter die entscheidenden Glaubensirrtümer zustande geworden. Die Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanum stellt fest, dass sie gleichsam in ihrer Person die größten Glaubensgeheimnisse zusammenfasst und widerstrahlt. Seit alters her ist die Formel Cunctas heresis scholere interimisti, du allein hast alle glaubensfeindlichen Irrtümer, alle Heresien überwunden, Bestandteil des Marienlobes in der Liturgie und ältesten Theologie. Wir bekennen damit unseren Glauben an die Mutterschaft und Freudigkeit Mariens mit Bezug auf ihren Glauben und die Gnadenfülle, die sie bis zu ihrem Lebensende bewahrt hat und mit der sie weiterhin in der Kirche wirkt. Mit Heresie, da ist hier jede Form der Leugnung der Menschwerdung der jungfräulichen Mutterschaft Mariens gemeint. Die erwähnte Formel entstand im Anschluss an die Auseinandersetzung um den Titel Gottesmutter. Nicht wenige Autoren haben das Thema behandelt. Im 7., im 9. Jahrhundert dann Paschasius Radbertus oder Alcuin im 11. und 12. Jahrhundert, Anselm, dann Honorius von Autun, Rupert von Deutz, Bernhard von Clairvaux, Adam von Persenge und in den folgenden Jahrhunderten, im 13. Jahrhundert, Richard von San Laurentio oder Bonaventura, Petrus, Johannes, Olivi, Jakob de Voragine, Augustinus Triumphus, Bartholomäus von Pisa und im 15. Jahrhundert gibt es ein Psalterium Maius von der Gottesmutter, Johannes der Gerson, Bernardin von Siena, Antonin von Florenz, Dionysio Kartäuser und viele andere haben diesen Grundsatz erwähnt. In der Zeit der Gegenreformation im 16. und 17. Jahrhundert wurde die bedrohte Gemeinschaft durch die erneuerte Beziehung zur Gottesmutter vertieft und erweitert. Und von nicht geringem Einfluss war der Sieg der Christenheit in Lepanto über die Türken, der der Fürsprache der Gottesmutter zugeschrieben worden ist, 1571. Petrus Canisius, der zweite Apostel Deutschlands, kommt auf das genannte Axiom zu sprechen. Er führt den Sieg der Kirche über die Mächte des Bösen auf ihr Mühen um Gleichförmigkeit mit Maria zurück. Franz Suarez lehrt ausdrücklich, dass alle ihre Lehrer das Geheimnis der Menschwerdung bekämpft haben und deswegen auch antimarianisch waren. Ähnlich lehrt auch Cornelius a Lapide. Er folgt damit dem Wesentlichen der Lehre der Heiligen Rupert von Deutz und Bernhard von Clairvaux. Viele Autoren haben darauf hingewiesen, Maria wird nicht nur gepriesen als Königin der Apostel und Evangelisten, sondern sie nimmt auch ihre besondere Macht zur Mitteilung von Erleuchtungsgnaden weiterhin wahr. Deshalb sind auf ihre Intervention hin auch zum Beispiel die sogenannten Heresiarchen Julian Apostata und Nestorius überwunden worden. Viele sehen den Sinn der sichtbaren Erscheinungen Marias in der Neuzeit in einem ganz besonderen Trost für die Zeit besonderer Glaubensnot. So haben sich zum Beispiel Christian Pesch oder Pater Kentenich mit diesem Grundaxiom der Überwinderin der Irrtümer beschäftigt. Der Gründer des Opus Dei, Monsignore Escriva de Balaguer, verwies oft auf die Hilfe Mariens zur Glaubenstreue. Auch Scheben und Don Bosco haben darauf Bezug genommen. Und besonders auch in der Neuzeit haben die Päpste, besonders Pius IX., auf dieses genannte Lobewort sind darauf zu sprechen gekommen, besonders in der Auseinandersetzung mit dem Rationalismus und Materialismus. Dasselbe gilt von Pius X., Pius XI. Und Pius XII. Maria zerschmettert das Haupt der alten Schlange. Sie sei wie ein geordnetes Schlachtheer, eine Acies Ordinata, so heißt es mit engem Bezug auf bekannte alte Bibeltexte. Die Päpste haben erklärt, dass dieses Eulogium, Überwinderin der Heresien und glaubensfeindlicher Irrtümer, dass dies eine Art Synthese und Krönung der Lehre der Kirchenväter besonders aus dem Orient darstellt, über die Aufgabe der allerseligsten Jungfrau in Bezug auf den christlichen Glauben, so Leo XIII. Besonders. Es hat universale Bedeutung, so wie auch die geistliche Mutterschaft Mariens. Da gibt es keine Einschränkung, die beigefügt wäre. Und auch die Wege, die Mittel, also die zur Erreichung des Zieles möglich sind, sind nicht irgendwie eingeschränkt. Gemeint sind also nicht nur bestimmte, direkte und außerordentliche Einwirkung Marias, an die etwa auch Pius IX. Oft erinnert, sondern eine Vielfalt von vor allem verborgenen Anregungen und Gnadenhilfen für den Glauben, gerade auch in den Verwirrungen der Gegenwart. Die Siegerin über die Mächte des Bösen und die Schutzherrin der Kirche. Maria ist die Schlangenzertreterin des Protoevangeliums, Urbild der Kirche, und leuchtet der Kirche als Urbild und Vorbild voran. Und das heißt also auch der kämpfenden Kirche, als Siegerin in den Schlachten Gottes. Sie wird, wie die Kirche eben, auch verglichen mit einem geordneten Schlachtheer, einer Acies Ordinata, im mutigen Widerstand gegen alle Bedrohungen des Bösen. So hat die Tradition manche alttestamentliche Texte auf den Kampf der Kirche bezogen, der als geistlicher Kampf zu verstehen ist, aber immer auch gegen sichtbare Verkörperung des Bösen zu geschehen hatte. So heißt es im Hohen Lied, etwa im Alten Testament: Schön bist du, lieblich wie Jerusalem, majestätisch gleich den Heerscharen. Papst Gregor der Große, Bernhard von Clairvaux oder Bruno von Senji haben diesen Text kommentiert und verweisen auf den in Liebe einigen Gehorsam und die geordnete hierarchische Struktur der Kirche, die den Sieg ermöglichen, weil ihre Geschlossenheit keine Schwachstelle für den Gegner aufweist. Der böse Feind fürchte sich nicht vor leiblicher Enthaltsamkeit oder Keuschheit oder Almosen geben so sehr. Jedenfalls, wenn dabei die Liebe fehlt, macht ihm das nichts aus. Er selbst ist ja ohne Leib und deswegen nicht eingreifbar. Was er aber fürchtet, das ist die einige der Liebe, die er selbst verloren hat, so sagt Gregor der Große. Im geistlichen Kampf gegen die Mächte des Bösen kommt es deshalb vor allem auf die verbindende Liebe an. Uneinigkeit und selbstsüchtiger Streit lassen die Angriffsstöße des Feindes gelingen. Die sogenannten Truppen des Papstes, wie man sagte, mussten sich im Laufe der Geschichte nicht nur gegen ideologische Gefährdungen wehren von Seiten der Heretiker, der Reformatoren, der Modernisten oder Freidenker, sondern auch gegen politische Bedrohungen der abendländischen Christenheit. Heute geht der Kampf vor allem gegen innere Verweltlichung, eine säkularisierte Gesellschaft, gegen Scheinwissenschaftlichkeit, aggressiven Laizismus, gegen Relativismus, der jedem Irrtum Raum geben will und jede absolut geltende Wahrheit ablehnen will. Und das geschieht aber der Kirche stets in der rechten Ordnung, in der Artius Ordinata, der im Gehorsam verbundenen Gemeinschaft. Wenn man aus vorgeblicher Toleranz um jeden Preis Konflikte vermeiden will, dann heißt das, das Zeugnis für Wahrheit und Gerechtigkeit aufzugeben, die Tapferkeit der Märtyrer zu missachten. Christliche Tapferkeit, das bedeutet auch die Bereitschaft, zweitrangige Werte opfern zu können wegen höherer Güter. Und dazu gehört auch zu diesen Werten die Zukunft der christlichen Zivilisation, eine Aufgabe, die immer aktuell ist. Seit der Antike ist Maria oftmals in Kriegsnöten aufgerufen worden, als Heerführerin und Schlachtenhelferin. Der berühmte Akathistos-Hymnus erinnert in der Widmungsstrophe an die Befreiung der Stadt Konstantinopel im 7. Jahrhundert. Mehrmals, dir, der für mich kämpfen, der Heerführerin, bringe ich den Siegesgesang, heißt es dort. Und seit dem Sieg über die osmanische Flotte in der Seeschlacht von Lepanto 1571 sind ähnliche Titel immer populärer geworden. Italienische Altarbilder zeigen nach dem Sieg Maria als von Kaiser und Papst verehrte Rosenkranzkönigin, die ihre Füße auf die besiegten Osmanen oder auf einen Drachen setzt. Der Marientitel geordnete Schlachtreihe Artius Ordinata wird bezogen auf die Ordnung der Tugendkräfte, das Zerschmettern des Hauptes des Teufels, auf den Sieg Mariens über die Heresien und den Triumph der Demut über den Stolz. In den Konfessionskriegen zogen die katholischen Heere gegen die protestantischen Verbündeten unter dem Schutz Marias in den Krieg. Maximilian I. von Bayern ließ 1620 während des Feldzugs gegen die aufständischen böhmischen Stände dem bayerischen Heer eine geweihte Fahne vorantragen, deren eine Seite die Namen Jesus und Maria und die Inschrift Da mihi virtutem contra hostes tuus, gib mir Kraft gegen meine Feinde, trug. Und auf der Rückseite gab es ein gesticktes Bild von Maria mit ihrem Sohn auf den Armen und der Aufschrift Furchtbar wie ein geordnetes Schlacht der Terribilis ut Castrorum Artius Ordinator, der Text aus dem Hohenlied. Die Schlacht am Weißen Berg 1620 war gekennzeichnet von den Rosenkranzgebeten der Soldaten, dem Salve Regina und auch dem Schlachtruf Maria. Und am Anschluss an seine Rückkehr aus Böhmen hat Maximilian I. in München der großen Mutter Gottes, der erhabenen und sterblichen Jungfrau, der besten und größten Schutzherrin Bayerns, der einzigartigen Beschützerin der Fürsten, der Helferin, der Siegerin, so schrieb er, den Sieg, der von ihm seit spätestens 1616 als Patrona Bavariae, Patronin Bayerns, verehrten Gottesmutter Maria, als der Helferin und Siegerin zugeschrieben. Papst Leo XIII. Hat sich öfters auf die gebräuchlichen Marientitel bezogen, Siegerin über alle Irrlehren, kriegsmächtige Maria vom Sieg. In einer Ansprache an die Legionäre Christi hat auch Pius XII. Das Wort von der geordneten Schlachtreihe der Artius Ordinata aufgegriffen. Der Kampf, der hier gemeint ist, ist vor allem ein erfolgreicher Verteidigungskampf und ein wirksames Schutzbündnis. Und das weit verbreitete Bild von der Schutzmantel-Madonna erinnert daran.
Wir sind zurück in der Sendung mit Professor Dr. Johannes Stör aus Köln. Das Thema in der heutigen ersten Sendung ist Maria Siegerin in den Schlachten Gottes und es geht um die Schlacht von Lepanto und jetzt freuen wir uns auf die weiteren Gedanken.
Ein Ereignis ist das Geschehen von Lepanto. Im Spätmittelalter, da bedeutete die Übermacht der Türken im Mittelmeer eine immer ernstere Bedrohung von Europa. 1453 wurde das christliche Konstantinopel erobert. 1529 kam die Belagerung von Wien. Und die Republik Venedig hatte Rhodos und dann Zypern gegen die Ottomanen verloren. Und trotz Zusicherung freien Geleits waren dort die Besiegten grausam hingerichtet worden. Die Ottomanen hatten die Seefestung Lepanto im Golf von Patras bei Korinth. Die war seit 1407 unter venezianischer Herrschaft. Sie hatten sie schon im Jahr 1499 nach früheren erfolglosen Versuchen erobert. Und das Handelszentrum Kreta war bedroht. Die meisten Staaten Europas, die wollten sich neutral verhalten. Andere haben einander misstraut. Sie waren in nationalistischen Egoismen verfangen. Schließlich gelang es aber Papst Pius V. im Mai 1571 die Heilige Liga zu gründen, zusammen mit Spanien, Venedig, Genua, Ferrara, Parma, Malta und Savoyen. Oberbefehlshaber war Don Juan de Austria. Auf osmanischer Seite kommandierte Ali Pascha mit seinen berühmten Janitscharen die Schlacht. Nach 3 Jahren schließlich kam in Messina eine christliche Squadra von 200 Galeeren und 100 Schiffen mit 54.500 Soldaten zusammen. Das waren ziemlich chaotische Gruppen, die dann vom Oberkommandierenden Juan de Austria zu einer einheitlichen Flotte zusammengeführt wurden. 6 schwere venezianische Galeonen mit je 44 Geschützen, 208 Galeeren und päpstliche Fregatten und Transportschiffe. Die Mannschaft umfasste 50.000 Ruderer und Seeleute, 31.000 Infanteristen. Davon waren 19.000 Spanier, 8.000 Venezianer, 2.000 Päpstliche und 2.000 Freiwillige aus verschiedenen Ländern. Auch 7.000 deutsche und kroatische Söldner waren dabei. Nachdem die letzten Uneinigkeiten zwischen Spaniern und Venezianern überwunden worden waren, stieß dann die Flotte am 16. September in See in Richtung Korfu. Die osmanische gegnerische Kriegsflotte, die umfasste 34.000 Soldaten und 14.000 erfahrene Seeleute, über 37.000 Rudersklaven. Und dann kam es zur Seeschlacht am 7. Oktober 1571, am Eingang zum Golf von Patras bei Lepanto, im heutigen Griechenland. Und da standen sich am 7. Oktober, am Sonntag, die Gegner gegenüber, im Golf von Lepanto. 260 türkische und 211 christliche Schiffe mit rund 200.000 Mann. Eine dramatische Situation, die oft geschildert worden ist. Alle Christen nahmen vorher an einem besonders feierlichen Gottesdienst teil. Und Juan de Austria, der Halbbruder Philipps II. Von Spanien, ging an der Schlachtordnung vorbei mit einem Kreuz in der Hand, hat die Seeleute und Soldaten ermutigt. Das Thema lautete: Kein himmlischer Lohn für Feiglinge. Andrea Doria betete in großer Not vor dem neuen Gnadenbild der Mutter Gottes. Unerwartet hat dann plötzlich der Wind seine Richtung gedreht zugunsten der christlichen Segelschiffe. Die Türken waren weitaus in der Übermacht. Am Ende hatten sie aber 224 Schiffe verloren. 130 wurden erobert, 90 versenkt oder verbrannt. Sie hatten 150.000 Gefallene und wenigstens 3.500 wurden gefangen. 25.000 Menschen und 10.000 Christen wurden befreit. Auf christlicher Seite dagegen gingen 15 Schiffe mit etwa 8.000 Menschenleben verloren. 2.000 Spanier, 5.000 Venezianer und 800 päpstliche Strüppen. Auf einem Flaggschiff mit 300 Malteserritten, da gab es kaum Überlebende. Lepanto, das ist die Seeschlacht mit den meisten an einem Tag Gefallenen. Es gibt viele dramatische Schilderungen. In einer, da heißt es: Die Schlacht wurde im Ionischen Meer vor dem Eingang zum Golf von Patras ausgetragen. Vor der Schlacht formierten sich die Schiffe der Heiligen Liga bei der kleinen Insel Oxia, um von dort die gegnerische Flotte in einem strategischen Verbund anzugreifen. Am Morgen des 7. Oktober 1571, einem Sonntag, steuerten die beiden Flotten bei ruhiger See und klarer Sicht aufeinander zu. Don Juan de Austria auf der Galeere La Real, die königliche, führte 211 Galeeren in die Schlacht. Ihm unterstanden 40.000 Matrosen und Ruderer sowie 28.000 Soldaten. Die meisten Galeeren verfügten über eine große Kanone am Bug und flankierende Geschütze. Die Flotte des Sultans aber war viel größer. Sie hatte insgesamt 260 Galeeren mit Kanonen sowie weitere 120 meist kleinere Schiffe. Und dabei waren 12.000 bis 15.000 christliche Rudersklaven. Don Juan hatte sich für eine mehrere Kilometer breite Schlachtlinie aus 4 Geschwadern entschieden. Sie bestand aus 2 wendigen Flügeln und dahinter 38 Galeeren, die als Reserve platziert waren. Die 6 großen venezianischen Galeassen, wie man sie nannte, wurden im Norden in der Mitte eingesetzt. Das war ein wichtiger Grund auch für den Sieg der Heiligen Liga. Sie konnten mit ihren Kanonengeschossen größeren Kalibers abfeuern. Sie hatten eine hohe Bordwand, die nur schwer zu entern und zu kapern war. Sie hatten nicht nur am Bug größere Kanonen, sondern auch im Gegensatz zu den Galeeren auch Geschütze an den Schützseiten und waren im Nahkampf fähig, auch Schiffe, die zum Entern längsseits gingen, zu beschießen. Und dann ging es weiter in diesem zeitgenössischen Bericht. Ali Pascha, der Oberbefehlshaber der Türken, hatte seine Schiffe ebenfalls in 3 Geschwader und eine Reserveeinheit aufgeteilt. Seine Schlachtreihe war mehr als 1000 Meter länger als die der Christen. Im Zentrum befehligte Ali Pascha selber, ebenso wie Don Juan de Austria, das Schiff der Heiligen Liga. Um 9.30 Uhr nach dem Gottesdienst für die Flotte ließ Don Juan an Bord seines Flaggschiffes Real, der Königlichen, eine Signalkanone abfeuern. Und in gleicher Weise antwortete Ali Pascha. Und darauf begann die Schlacht. Um 10 Uhr kam leichter Westwind auf. Beide Nordflügel bewegten sich vorwärts. Um 10.20 Uhr dann bezogen 2 große Galeassen Stellung und dann eröffneten weitere Galeassen das Feuer. Bereits mit dem 3. Schuss haben sie eine türkische Galeere versenkt. Die Feuerkraft der Galeassen schlug tiefe Breschen in die feindliche Schlachtordnung. So kamen viele vom Kurs ab und die Ruderer wurden verwundet oder waren tot. Dann prallten auch die Geschwader am Nordflügel aufeinander und die Galeeren hakten sich ineinander. Gab es den venezianischen Admiral Antonio Barbarigo, der das Kommando führte. Und die meisten christlichen Soldaten hatten Arkebusen, schwere Schusswaffen, deren Bleikugeln auch starke Rüstungen durchschlagen konnten. Die meisten türkischen Soldaten kämpften ja noch mit Pfeil und Bogen. Der enge Golf, der gab keinen Platz für raumgreifende Manöver. Und im Grunde wurde einfach ohne Strategie im Nahkampf gekämpft. Schiff gegen Schiff und Mann gegen Mann. 5 türkische Galeeren haben da die venezianische Flaggschiff da eingekreist und türkische Soldaten haben das Flaggschiff der Republik San Marco geändert. Der Admiral, der seinen Helm geöffnet hatte, um sich besser Gehör zu verschaffen, wurde ins Auge getroffen von einem türkischen Pfeil, tödlich verletzt und da verstärkten ihren Sturm auf die Galeere. Nur mit größter Mühe konnten die Venezianer ihr Schiff halten, bis ihnen dann eine andere Schiff zu Hilfe kam. Der Kampf war erbittert entlang der ganzen Schlachtlinie, bis es schließlich gelang, die türkischen Galeeren nach und nach gegen die Klippen zu drängen. Darauf sind viele Türken von Bord gesprungen und haben versucht, schwimmend ans Land zu gelangen. Zur gleichen Zeit hat Ali Pascha direkten Kurs auf das Flaggschiff der christlichen Flotte genommen und dann haben sich innerhalb kürzester Zeit 30 Galeeren auf engstem Raum aneinander gedrängt und die Elitekrieger des Sultans, die Janitscharen, kämpften gegen die Leibtruppen von Don Juan de Austria. Der Befehlshaber Juan de Austria wurde bei der Abwehr am Bein verletzt, aber der venezianische Kommandeur eilte ihm zu Hilfe. Es waren hunderte Kämpfer in einem blutigen Nahkampf verwickelt. Doch gelang es den Spaniern, die Türken zurückzudrängen. Sogar Rudersklaven sollen freigelassen und bewaffnet worden sein, um das Schiff beim Angriff der Türken zu halten. Schließlich wurde Ali Pascha in sein Flaggschiff von einer Kugel in die Stirn getroffen und der Widerstandswille seiner Truppen erlahmte. Das Flaggschiff der Türken wurde erobert. Und allerdings am Südflügel hat noch ein Geschwader von Türken versucht, zu Hilfe zu kommen. Das war zu spät. Und alle türkischen Galeeren wurden im Zentrum der Schlachtlinie erobert oder versenkt. Unzählige Soldaten waren gefallen. Aber am Südflügel, da war die Türken in Vorteil. Da hatte der Vizebefehlshaber der osmanischen Flotte nach und nach die Galeeren der Heilige Liga aufgerieben. Und hauptsächlich Malteser wurden in die Defensive gedrängt und das Flaggschiff der Malteser erobert. Der Oberbefehlshaber wurde getötet. Und viele Opfer gab es. Aber dann kamen andere zu Hilfe bei dieser kritischen Situation und der große Eroberer und Feldherr Uluç Ali hat gesehen, dass die Schlacht verloren war. Er gab den Befehl zum Rückzug und er konnte mit einigen Schiffen sich noch absetzen. Nach 5,5 Stunden Kampf war die Schlacht für die Heilige Liga gewonnen. Da waren 117 feindliche Galeeren erbeutet worden, mehr als 30.000 Gegner getötet worden. Die Verbündeten zählten 8.000 Tote, 4.800 aus Venedig, etwa 8.000 Verwundete. Die Heilige Liga verlor aber nur 13 ihrer Schiffe. Die osmanische Flotte hat 30 ihrer Schiffe selber auf Grund gesetzt, andere wurden versenkt, 150 erbeutet und 12.000 christliche Rudersklaven aus den eroberten Galeeren befreit. Damit war der Nimbus der Unbesiegbarkeit der osmanischen Mittelmeerflotte gebrochen. Der Sieg der Heiligen Liga, er hat eine entscheidende Wende gebracht. Der Senat von Venedig ließ unter das Bild der Schlacht im Dogenpalast eine Schrift anbringen. Weder Macht noch Waffen und Führer, sondern Maria vom Rosenkranz hat uns zum Sieg verholfen. Allerdings hat der Stadtstaat Venedig aus Angst vor einem Rachefeldzug der Türken und im Hinblick auf die Handelsfragen einen Ausgleich gesucht, einen kompromisslerischen Separatfrieden geschlossen mit dem Sultan, um die alten Privilegien im Handel zu sichern. Aber mit dem Sieg, da war der Mythos der unbesiegbaren Osmanen gebrochen. Und der Verlust vieler erfahrener Kommandeure, Kapitäne und Seeleute auf türkischer Seite konnte viele Jahre keiner Weise kompensiert werden. Der Sieg bedeutete die Rettung Europas und der christlichen Zivilisation. Ohne ihre Verluste in Lepanto hätten die Türken von ihrer strategischen Basis im Jemen aus ihre Eroberung bis weit in den Indischen Ozean hinein fortsetzen können. Die Osmanen beschränkten sich danach auf die Sicherung ihre Vormachtstellung im östlichen Teil. Und dann 1682, da endete dann auch die zweite Belagerung von Wien. Führende Künstler der Zeit aus ganz Europa haben das weltbewegende Ereignis dargestellt. In Venedig, den Doretto zum Beispiel, in Rom, in der Kirche Santa Maria in Araceli, Tizian, El Greco oder die Deckenfresken in Süddeutschland zum Beispiel, wo Maria mit einem Blitzbündel in ihrer Rechten dargestellt wird. Und bekannt ist auch die sogenannte Lepanto-Monstranz, die ein Augsburger Goldschmied für die Bürgerkongregation der Mutter Gottes vom Sieg in Ingolstadt geschaffen hat. Es gab Komponisten, die sich mit dem Thema beschäftigt hatten. Andrea Gabrieli, Giovanni Perluigi de Palestrina, Claudio Monteverdi und als Schriftsteller auch Miguel de Cervantes, der ja selber mitgekämpft hatte und verwundet worden war und später auch mit einem Gedicht. Die entscheidende Fürsprache der Jungfrau Maria während der Schlacht wurde dann amtlich deutlich gemacht. Der Papst hat den 7. Oktober 1572 zum Rosenkranzfest bestimmt und erweiterte auch die lauritanische Litanei mit der Anrufung Hilfe der Christen. Außerdem wurde der 7. Oktober in der Folge zum Staatsfeiertag der Republik Venedig erhoben. König Philipp II. Ordnete ein Te Deum an und die unbesiegbar scheinende Überlegenheit des Osmanischen Reiches war seitdem gebrochen. Mit der Gründung der Rosenkranzbruderschaft wurde die Erinnerung an Lepanto lebendig gehalten. Und der Tag des Sieges ist bis heute der katholische Gedenktag unserer lieben Frau vom Sieg, später genannt unsere liebe Frau vom Rosenkranz. Und der Sieg wurde zum Wahrzeichen auch für die Weltmission. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Stör, für diese spannenden Ausführungen. Professor Stör, würden Sie uns noch abschließend der Segen spenden?
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Er segne euch und alle eure Angehörigen, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Amen.
Herzlichen Dank, Herr Professor Stör.
Ja, ich muss mich bedanken.
Das war die Sendung mit Professor Dr. Johannes Stör aus Köln. Das Thema dieser ersten Sendung, Maria Siegerin in den Schlachten Gottes, war der Schlacht Lepanto gewidmet. Wenn Sie die Sendung nochmals nachhören möchten, dann unter www.radiogloria.ch Podcast oder Sie können eine CD im Studio in Baldeck bestellen. So wünsche ich Ihnen reicher Gottessegen. Bleiben Sie behütet in Gottes Hände. Ihre Andrea Marti.